Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, Politikwissenschaftler und Jurist. Gestern war er noch bei Hart, aber fair, heute ist er hier gerade frisch angekommen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, lieber Herr Frenzel, freue mich wie immer riesig, heute mit Ihnen diskutieren zu können.
Wir haben wie immer die Themen des Tages auf dem Tisch. Eine schöne Schlagzeile habe ich aus der Süddeutschen Zeitung dort heute auf der Seite 1. Wer ist der Dickste, ist die Frage da. Es gibt nämlich eine wichtige Wahl heute in den USA, in Alaska. Fat Bear, also der Bär, der sich am meisten Winterspeck angefressen hat, wird auserkoren. Fett sein, heißt es da, ist für Bären ein Erfolg. Das galt bei Menschen zuletzt in den 50ern, oder? Der Wohlstandsbauch?
Ja, wohl wahr. Die Affluent Society, die Überflussgesellschaft. Aber ehrlich gesagt, ich musste spontan, als ich an den fetten Bären denken, musste ich natürlich, als vom fetten Bären die Rede war, musste ich hoffen, dass da nicht uns der fette Bär im Duell zweier Kandidaten am 5. November entgegenkommt, muss ich gestehen. Den hatte ich sofort und assoziiert, obwohl er so fett ja gar nicht ist, der gute Donald Trump. Nein, Amerika ist man schon so politisch übergesteuert, dass man sofort versucht zu politisieren.
Wissen Sie, ich musste an wen anders denken. Stichwort, na, fett ist jetzt auch ein bisschen hart. Aber ich musste an Helmut Kohl denken und eine Aussage von Joschka Fischer, als er selber ein bisschen voluminöser war. Die Aussage, die Deutschen wollen von Dicken regiert werden, von Joschka Fischer damals.
Ja, das hat er wahrscheinlich dann aber schnell wieder abgespeckt, denn er war ja zu Zeiten seiner größten Erfolge gärtenschlank. Bei ihm war es dann ja ein ständiger Wechsel von dick zu dünn und wieder zurück. Also bemerkenswert. Aber klar, Helmut Kohl war, das ist lustig, wollen wir uns gar nicht lange verlieren. Er war natürlich der Mann der 80er Jahre, vor allem da in der Zeit der Gemütlichkeit, was ihm ja von Karl-Heinz Bohrer auch das Phänomen und die Beschreibung einbrachte, er wäre gewissermaßen das Signum dieser Bundesrepublik, verfettet, dekadent und ein Stück weit zu behäbig einbrachte.
Sehr schön. Aber nochmal Stichwort Winterspeck anfressen, darum geht es ja bei den Bären. Wie ist das bei Ihnen so? Sie sind ja tendenziell, man sieht sie ja viel im Fernsehen, da hat man nicht das Gefühl, dass da viel ansetzt bei Albrecht von Lucke.
Das glauben Sie so, das glauben Sie so. Die Klamotten, gutes Anzug, kaschiert vieles. Also
okay.
So ist das nicht. Dass die Sportlichkeit noch so wäre, wie sie vielleicht in der Jugend gewesen wäre. Nee. Aber es ist gut, dass dem nicht immer so in Erscheinung tritt. Ich will jetzt nicht angeben, aber es ist durchaus, ich könnte mehr trainieren anstatt, beziehungsweise mehr Sport machen, würde mir gut tun. Wenn ich aber nicht nur immer bei Ihnen sitzen dürfte und mehr am Computer, dann wäre das besser. Aber ich bin keineswegs das, was man, aber winterdicker Bär wäre, ich wäre nicht da der Mann im Wettbewerb jetzt. Also der dickste Bär hoffe ich nicht zu werden. Von daher geht es noch.
Wenn
Sie so persönlich fragen.
Ich glaube, da gibt es andere. Zumal ich habe gestern auch vorgelegt, gestern Abend auf dem Sofa, so gegen 22 Uhr habe ich erst einen Lebkuchen gegessen, dann war es ein zweiter, dann ein dritter und auch so die Kategorie Discounter, also unterste Schublade, was wahrscheinlich so
Lebensmittelqualität. Was sind Sie privatistisch heute? Ich merke schon, Sie...
Nee, ich versuche gerade, sagen, die gute Stimmungslage hier aufzubauen, wenn wir gleich die politischen Themen haben.
Das ist wahr.
Ja, wie viel Lebkuchen gibt es noch für die SPD angesichts des Wechsels? Das wäre jetzt vielleicht die etwas gestellte Überleitung. Ja. Albrecht von Lucke, heute bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das wird... Auf jeden Fall. Eine gute Radiostunde und auch eine gute halbe Stunde Podcast, auf die Sie sich freuen können. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Wir schauen auf die Meldungen, die dieses Land bewegt. Und eine gestern am frühen Nachmittag hat sehr, sehr, sehr überrascht. Der Rückzug eines Mannes, der noch gar nicht alt ist, von dem man noch viel, viel erwartet hat in der deutschen Politik. Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, hat gestern erklärt, dass er sich von diesem Amt zurückzieht, dass er auch nicht für den nächsten Bundestag kandidieren wird im Alter von 35 Jahren. Die Begründung, er sei krank. Er müsse sich um seine Krankheit kümmern und die Kraft dafür aufwenden, die er dann eben nicht für solche wichtigen politischen Ämter hat. Was die Krankheit ist, was der Hintergrund ist, das weiß man nicht. Das ist offen, Albrecht von Lucke. Wir können auch gleich darüber sprechen, was das für die SPD jetzt in der Zukunft bedeutet. Aber vielleicht erst nochmal einen Blick auf Kevin Kühnert. Es gab ja jetzt viel Lob auch für ihn und viel Anerkennung für das, was er politisch drauf hat. Wen verliert die SPD da in erster Reihe?
Ja, sehr viel, sehr viel. Erstmal mochte ich ihn übrigens auch menschlich sehr. Das war ein sehr tapferer, der ja oftmals auch gegen, wenn man ihn in Talkshows so sehr klug, intelligent argumentierte, auch manchmal und immer wieder gegen den Strom und gegen den Wind. Keineswegs sich stromlinienförmig verhielt, sehr für seine Meinung focht. Und der jetzt deutlich macht, das ist ja das Dramatische, muss ich bewusst machen, Kevin Kühnert geht mit 35 Jahren ab. Im nächsten Jahr wird möglicherweise ein doppelt so alter Bundeskanzler, Friedrich Merz, annähernd 70, der allerdings 20 Jahre Pause gemacht hat vom harten politischen Geschäft. Das Erste, was man dabei feststellen muss, gerade auch im Kontext des Rückzugs von Ricarda Lang vor wenigen Wochen, das politische Geschäft ist knallhart. Ist knallhart. Bei Lang ist es ja zum Glück keine Krankheit. Bei Kevin Kühnert, ohne dass ich genau wüsste, was es ist. Es heißt, es wäre etwas eher Psychisches, ob es Depression ist oder echter Burnout. Aber dass er so 5 Jahre lang doch sehr im Wind stand, gehandelt als die ganz große Hoffnung, damals ja Juso-Vorsitzender, der damals, und das macht die ganze Schizophrenie ein Stück weit auch aus, damals ja der härteste Gegner von Olaf Scholz war.
Nikolaus GroKo aus.
Genau, vor exakt 5 Jahren, im Herbst 2019, lief die große Kampagne an. Damals war er der Star der Jusos. Dann aber, und das ist ja die eigentliche Ironie der Geschichte, und so wird es heute gelesen, indem er Scholz nicht zum Parteivorsitzenden machte, also es verhinderte und damit Esken Walter-Borjans, das war ja sein Dreamteam, das er nach vorne brachte, Dreamteam zum Teil in Anführungszeichen, nach außen hin keinesfalls so schlagkräftig, aber als die dann gewannen, setzte fast der große Schock in der SPD ein, weil dann alle wussten, nun müssen wir aber Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten machen. Denn das ist der Einzige, der die Regierungserfahrung mitbringt, die vielleicht in der Lage ist. So kam dann alles in Rollen. Und in gewisser Weise ist es der Sieg ein umgekehrter Sieg für Scholz geworden. Die Niederlage wurde zum Startsignal für seine Kanzlerkandidatur und zu dem, was dann daraus folgte. Das Pech für Kevin Kühnert war dann aber, und das macht es so interessant, dass er dann sofort zum Generalsekretär befördert wurde. Das muss man sich auch nochmal verorten in der Parteigeschichte. Als die Jusos in ungeheurer Zahl Anfang der 70er Jahre Front machten gegen die Brandtsche Politik, vor allem gegen
die Schmidtsche Politik,
Schmidt, aber schon auch gegen Brandt. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch schon gegen Brandt, den Unvereinbarkeitsbeschluss. Also das Parteienverbot beziehungsweise den Kampf dagegen Front machten. Ein Mann wie Benedetta, Radikalen Erlass. Also das war das große Verdikt. Damals eine ungeheuer starke Generation. Hunderttausende waren das an Jusos, die damals eine ganz starke Bataillon und Front waren. Klaus-Uwe Benneter, der rote Benny, der dann sogar aus der Partei geschmissen wurde. Gerhard Schröder, sein Nachfolger als Juso-Chef. Damals wurde diese ganze Generation quasi erstmal in den Senkel gestellt. Die hatten nichts zu sagen. Die wurden als zwar freche Generation gehandelt. Kevin war so stark und die SPD, das muss man auch deutlich sagen, so ausgelaugt, schon zum damaligen Zeitpunkt vor 2 Jahren, dass er sofort zum Generalsekretär
wurde. Ich wollte gerade sagen, so viele Leute hat man da nicht, zumal mit politischem Talent.
Absolut.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine bekannte alte politische Strategie, insofern sehr klug von Olaf Scholz und der Parteiführung um ihn herum, umarme deine Kritiker, also bring sie in Position, wo du sie letztendlich mit der Teilhabe an der Macht auch ein Stück weit in die Verantwortung ziehst, ein Stück weit korrumpierst, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Und seitdem war ja Kevin Kühnert auch letztendlich nicht mehr der strahlende Kevin, den wir vorher erlebt haben, sondern jemand, der ja sehr stark in diesen Sachzwängen auch mitdrängte.
Absolut. Mitsteckte, ja. Er war der knappe Olaf Scholz von Olaf Scholz. Er war gewissermaßen derjenige, der den Kopf hinhalten musste. Auch eine ungeheure Zerreißprobe, weil er ja einerseits weiter glaubwürdig auch seine Position stark machen musste, aber letztlich, hart gesprochen mal, Erfüllungshilfe für des Mannes war, den er noch wenige Jahre davor verhindern wollte. Und man hat die Zerreißprobe noch am letzten Wochenende erlebt. Er war sofort in einer riesigen Kritik, als er, der ja schwul ist, sagte, er hätte manchmal Schwierigkeiten, als Schwuler sich auf den Straßen zu zeigen. Es gäbe Homophobie aus islamistischen Kreisen. Sofort gab es einen Aufschrei der Queergruppen in Berlin. Also das heißt, es wird deutlich, wie ungeheuer anstrengend, wie hart dieser Job eines solchen Vollblutpolitikers ist, der eigentlich ja nicht nur 8-to-5-Job, sondern wirklich ein rund um die Uhr Job ist. Das heißt, dieser Mann wurde sicherlich ein Stück weit auch in den Mühlen des politischen Betriebes zerrieben, denn das kann ich nicht anders mir vorstellen. Und das zeigt, wie hart das Geschäft ist. Das sollte man immer im Kopf haben. Nach 5 Jahren eigentlich, 2019 bis 2024, und das ist die eigentliche Hoffnung, die ich habe, übrigens ein bisschen ähnlich wie bei Ricarda Lang, man kann nämlich solche Talente nicht verschmerzen ein Stück weit. Ich glaube, dass Kevin Kühnert sich schon noch ein Fenster offen gelassen hat. Er tritt zwar zur Bundestagswahl nicht an, aber wer weiß, die nächste Bundestagswahl ist ja nicht die letzte, die die SPD zu schlagen haben wird. Vielleicht kommt er auch in Berlin wieder. Er wurde immer wieder als Spitzenkandidat für mögliche Berliner Optionen gehandelt. Auch Frau Giffey ist ja nicht unumstritten und es mag einen Neuanfang geben müssen in Berlin. Da sehe ich die Karriere von Kevin Kühnert. Ich sage auch hoffentlich, nicht für beendet, denn eines dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir daran denken, wer 2021 in den Bundestag kam, 50 junge Juso-Mitglieder, also junge SPD-Leute, Keiner hat richtig das große Licht der Bühne erblickt. Also es gibt nach wie vor keinen Nachfolger für ihn. Es ist ein jetzt sehr frecher Juso-Chef, der ist unterwegs. Der macht seine Sache ähnlich keck wie Kevin Kühnert. Aber es ist schon eine besondere Begabung. Und ich finde, diese nachwachsenden Ressourcen und die Rohstoffe sind so rar, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass wir sie nicht so verschleißen. Insofern ist das auch.
Genau, also die müssen selbst auch auf sich aufpassen. Wir wissen natürlich nach wie vor nicht, was es ist. Mhm. Es können auch andere als eben Burnout oder stressbedingt Symptome sein, die jetzt dahinter stecken, was natürlich dann nochmal eine ganz andere Situation wäre. Aber natürlich gebe ich Ihnen recht, jetzt könnten wir hier, Sie haben uns ja neulich mal gleich alt gemacht, aber wir sind ja ungefähr eine ähnliche Alterskohorte.
Ich bin natürlich viel älter, das soll ich nochmal gesagt.
Nämlich die dann schauen auf eine solche Generation und sagen, naja, die anderen haben es halt auch geschafft. Ne? Wobei, ich muss mich selber schon ein Stück weit zurücknehmen. Wir hatten ja auch zum Beispiel sehr prominent einen SPD-Chef, Matthias Platzeck, der, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, gesagt hat, nein, ich schaffe es nicht.
Ja.
Und der von diesem Stress und diesem Knochenjob gesundheitlich so angefressen war, dass er letztendlich damals die Reißleine gezogen hat. Das heißt, wir haben natürlich die Situation auch schon in früheren Generationen.
Ja, aber wir dürfen eins nicht vergessen. Das, was heutige Politiker an Bühnen bespielen müssen, das erleben ja auch Sie. Denken Sie an die Veränderung des medialen Betriebes. Sie müssen permanent on the line sein. Es gibt ständige Multiverwertungen. Man macht dann auch Digitales. Man macht dieses Spiel. Und ein Kevin Kühnert, der sich im Zweifel vor Anfragen nicht retten konnte, im Zweifel auch ein absoluter Hundertprozentiger war. Er hat ja den großen Satz geprägt, als er damals gegen Scholz zu Felde zog und andere, ich will, dass von der SPD noch etwas übrig bleibt. Das war sein starker Satz, den er damals sagte. Nun ist er selber in der Malaise, dass er unter dieser Regierung Scholz selber dafür hätte sorgen müssen, dass von dieser SPD noch etwas übrig bleibt. Der wurde zerrieben, da bin ich absolut sicher. Was es ist, weiß ich nicht, aber im Kern ist es sicherlich in einem Stück weit auch diese Überanstrengung und das ist ein ganz anderer Betrieb. Immer der schöne Vergleich, Adenauer konnte bei der ersten Bundestagswahl um 18 Uhr seine Stimme abgegeben haben und danach zu Bett gegangen sein, weil dann am nächsten Tag irgendwann die Auszählung folgte. Das ist alles heute
herrlich, oder?
Ungeheuer, also, großartige, verlockende Vorstellung.
Ja,
aber es ist ausgeschlossen.
Aber ich habe ehrlicherweise schon mal gedacht und habe auch mit einer geschätzten Politikwissenschaftlerin, mit der ich dann irgendwann zusammenarbeite, schon darüber gesprochen, dass man vielleicht einfach mittlerweile angesichts dieser Wahlabende auf die Wahlsendung auch verzichtet und sagt, wir treffen uns Montag früh und besprechen es dann, ne? Weil man redet irgendwie 18 bis 19 bis 20 Uhr noch über Grüne im Parlament, dann sind sie doch nicht drin, knapp an der 5%-Hürde, gescheit dergleichen mehr. Also manchmal, das denke ich auch, würde etwas weniger Tempo dem Betrieb nicht schaden, sondern eher gut tun, dass man sagt, komm, lass uns doch einfach hinsetzen, lass uns doch mal, wir wählen doch nur alle 4, beziehungsweise auf der Länderebene alle 5 Jahre, da kann man auch mal noch mal ein paar Stunden warten, bis zum Beispiel so ein Wahlergebnis einigermaßen feststeht.
Ne? Völlig richtig, aber denken Sie an die Anfragen, die sofort kommen. Und er war nun der Generalsekretär, er war der erste Adressat jeder Anfrage. Das heißt, wenn der sich nicht äußerte, sofort die Aussage, die Partei drückt sich, schlägt sich in die Büsche. Das heißt, du bist unter einem permanenten Erklärungsnotstand. Und was am Anfang, wir erinnern uns doch alle noch an die Doku, die über ihn gedreht wurden als juveniler Aufsteiger, was am Anfang noch spaßig war, wurde mit Sicherheit zu einer knallharten Mühle und einer echten permanenten Zerreißprobe. Was und dann auch noch in der Rolle, alle Seiten dieser Partei, die sich auseinanderdriften, zu bedienen ein Stück weit. Und die Medien. Das ist bei einem Menschen, den ich doch auch für sehr sensibel halte, wie Kevin Kühnert, sicherlich etwas, was wahnsinnig auf die Kondition und über die Kräfte offensichtlich auch geht.
Jetzt haben wir einen Namen noch gar nicht genannt. Einen Namen und eine Person, die auch gleich mit vor die Presse treten wird, mit der Parteispitze Matthias Mirsch, nämlich der stellvertretende Fraktionschef der SPD-Fraktion. Ein Niedersachse, war ja auch nicht die schlechteste Zeit für die Sozialdemokraten, als da Niedersachsen vorne stand, der jetzt den Job machen soll. Ist das richtungstechnisch irgendwie eine Entscheidung oder ist das jetzt erstmal, wir haben jetzt sehr stark auch über dieses Persönliche gesprochen, über diese Frage Politik, Betrieb, aber steckt da jetzt mehr drin eigentlich in diesem Personalwechsel? Ich sehe es an der Stelle erstmal nicht.
Nein, inhaltlich nicht. Das ist ganz klar. Er ist der Mann der Linken. Matthias Mirsch ist schon lange einer, der hoch gehandelt wird. Ein Stratege, ein kluger Kopf. Auch sehr stark auf dem umweltpolitischen Feld zu Hause. Deswegen wurde er zeitweilig als möglicher Umweltminister gehandelt. Er ist gewissermaßen der Koordinator, der Stratege der linken Strömung, der es ja genau genommen zwei verschiedene Fraktionen gab. Aber da war er eigentlich der Kopf. Und wenn man so drüber nachdachte, hat man natürlich im Vorfeld, ich auch, wie wahrscheinlich viele andere auch, dachte, wer kommt eigentlich überhaupt in Betracht? Dann sieht man, wie klein die Möglichkeiten sind. Dass der Konterpart, der Seeheimer-Chef der Rechten, also der Parteirechten, Dirk Wiese, ist ein ganz eloquenter Mann. Das sind aber die zwei, die einem zuallererst auch noch eingefallen wären. Und Mirsch musste es jetzt natürlich natürlich sein. Kevin Kühnert, ein Linker, insofern war es klug zur Einbindung der Linken. Er ist aber ein völlig anderer Charakter als Kevin Kühnert. Fast das Gegenteil in mancherlei Hinsicht. Ein kühler Kopf, ein kluger Kopf, vielleicht auch deshalb in der Lage, manches auch stärker abzuwehren. Denn es kommt jetzt ja entscheidend auf eines an. Das, was man Kevin Kühnert zum Vorwurf gemacht hat, dass er nicht gerade in den Wahlkämpfen immer glückliche Hände gehabt hat. Das ist ja nicht falsch. Die Wahlen sind krachend verloren gegangen. Vielleicht wurde er
also
da
auch ein Stück weit... Also Stichwort guter Redner, aber nicht so ein guter Organisator.
Nicht unbedingt der Organisator.
Jemand, der das Willy Brandthaus auch nicht so super gerne gesteuert hat, offenbar.
Vielleicht auch das nicht und vor allem eben auch vielleicht zerrieben in den öffentlichen Auftritten, vor allem zu Hause. Da ungemein behend, auch gewinnend, empathisch. Aber Mirsch ist ein ganz anderer Charakter. Mirsch könnte offensichtlich, gestählt ja auch, er ist ja viel länger im Betrieb, er ist ja glatte 20 Jahre älter als Kevin Kühnert. Ich glaube, er könnte in der Sache der Koordination genau der Richtige sein. Er wird aber nicht diese gewinnende Art in den öffentlichen Auftritten aufbieten können, die an Kevin Kühnert. Und er wird natürlich nicht die Verkörperung einer Jugendlichkeit sein. Kevin Kühnert war ja immer auch ein Adressat. Und das war auch das Harte für ihn. Er galt ja immer als Berufsjuso in gewisser Weise. Auch die Tatsache, dass er seinen Abschluss nicht gemacht hat, das war sicherlich immer eine Hypothek für ihn. Also kein vollendetes Studium, übrigens ähnlich wie bei Ricarda Lang. Das sind Angriffsflächen, die in mancherlei Hinsicht fatal sind. Das ist bei Mirsch alles anders. Insofern mag er jetzt für einen möglicherweise sehr schnell kommenden Wahlkampf, denn wer weiß, wie lange der Laden, die Koalition, die geschätzte Ampel überhaupt noch zusammenhält. Da kann Mirsch dann vielleicht derjenige sein, der mit einer gewissen natürlichen Autorität den Laden nach innen steuert und einen guten Wahlkampf macht.
Aber ich von Lucke, wir haben gesprochen über die SPD. Ich habe ganz am Ende habe ich noch was zum Thema Stichwort SPD. Man kann nämlich heute eine Kerze anmachen, wenn man will.
Das ist aber bitter.
Es erinnert vielleicht auch nochmal an andere Zeit. Wir haben noch andere Themen des Tages, unter anderem, wie es dem Wald geht. Nämlich ungefähr so gut wie der SPD, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Wir schauen auf Themen und auch interessante Entscheidungen des Tages oder vielmehr das ist eigentlich was, was gestern noch reinkam. Der Deutsche Rechtschreibrat Albrecht von Lucke hat eine ganz wichtige Entscheidung getroffen und ich hab es mal wieder, es ist eigentlich fast schon ein bisschen gemein, dass es das Deppen-S heißt, also Deppen-Apostroph, also Beispiel Evas Blumenladen nach Eva, dann das Apostroph S Blumenladen. Man sieht es so häufig überall, ja, bei den verschiedenen Imbissen und so weiter, alle möglichen Geschäfte, die es so machen, ja, Mannis, Baggerverleih, ist nicht richtig, aber künftig ist es richtig, ist okay. Kapitulation, können Sie damit leben?
Ach, natürlich kann ich damit leben, wir machen doch ganz andere Sachen mittlerweile, insofern finde ich das fast sogar humorig, wenn es denn so ist. Kann man ja auch als einen weiteren Teil, manche werden es tun, als auch der weiteren Anglifizierung begreifen, Apostroph da und dort, also insofern es ist markant, dass es Rechtschreibs traditionell nicht richtig ist. Mittlerweile sieht man über vieles doch hinweg. Wir haben so viel Veränderungen. Also da finde ich das noch eine Petitesse. Ich finde es aber amüsant.
Ja, aber natürlich darf es nicht so einfach sein, denn wenn ich zum Beispiel sage Albrechts Brille, ja, da ist die Regel weiterhin, dass es bitte kein Apostroph geben darf. Nur bei Eigennamen. Also nur, also wenn jetzt Albrecht von Lucke den Imbiss aufmacht, Albrechts Imbiss, ja, Albrechts Brille, nein, da kein Apostroph.
Das ist ja lustig.
Das ist lustig.
Das ist aber wirklich
man will,
lustig. Wenn der Imbiss muss also wirklich freistehen. Also man darf also nicht im Satz, was ja richtig ist. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Satz. Albrechts Imbiss ist gut. So, dann dürfte es natürlich auf keinen Fall drinstehen, also im geschriebenen Satz, aber nur unter dem Überschrift eines Imbisses. Es darf es drüber stehen. So muss man es wohl sehen.
Ja, das ist immer das Schöne, wenn der Rechtschreibrat was anpassen will an die Realitäten und zack, sind wir dann auf einmal in neuen komplizierten Regeln.
Ja.
Ich musste das zum Thema machen, obwohl wir eigentlich ein anderes jetzt vorhaben und das besprechen wir jetzt, den Waldzustandsbericht. Es gibt einen neuen, den gibt es zwar in engeren Abständen, aber dass es so gründlich analysiert wird, das findet nur alle 10 Jahre statt. Der Landwirtschaftsminister, das ist sein Arm, Cem Özdemir, hat ihn vorgestellt. Wir haben eine kurze Zusammenfassung von Uwe Jahn, bevor wir drüber sprechen.
Das grüne Herz Deutschlands gerät aus dem Takt. So drückte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen sich aus bei der Vorstellung der aktuellen Waldinventur. Der zufolge leidet der deutsche Wald noch immer unter den Folgen mehrerer Dürrejahre. Vor allem Kiefern und Fichten sind abgestorben und mussten gefällt werden. Dürregeschwächte Bäume sind außerdem leichte Beute für Schädlinge und fallen Stürmen zum Opfer. Dadurch können sie kein schädliches Treibhausgras mehr speichern. Zusätzlich setzen sowohl Totholz als auch der Waldboden, wenn Bäume fehlen, Kohlendioxid frei. Auf diese Weise gibt der deutsche Wald aktuell mehr Treibhausgas an die Atmosphäre ab, als er aufnehmen kann. Das gefährdet die Klimaschutzziele Deutschlands. Immerhin gibt es auch gute Nachrichten. Insgesamt hat die Fläche des Waldes sich leicht vergrößert. Außerdem ist der Anteil der Laubbäume etwas angewachsen. Cem Özdemir kündigte zum Schutz des Waldes ein Gesetz noch vor der nächsten Bundestagswahl an.
Das ist der Bericht Albrecht von Lucke und er zeigt, da gibt es schon einige Baustellen, auch jenseits von Migration beispielsweise, jenseits von der Frage, wie hoch das Bürgergeld ist und ob man hier vielleicht nochmal einen Zuschuss gibt oder nicht, die schon sehr drängend da sind, aber genug Aufmerksamkeit kriegen?
Nein, auf keinen Fall. Und das ist ja fast die Tragik dieser Jahre, auch der jüngsten. Man muss ja auch das so sehen, dieses Ausblutens fast der Parteien. Wir waren am Anfang bei Kevin Kühnert und Ricarda Lang. Das sind ja auch alles Erschöpfungszustände einer Koalition, die mal den Anspruch hatte, Transformation zu bewerkstelligen im großen Stile. Genau diesen Dingen, Klimaveränderung, Klimaerwärmung, Erhitzung, muss man regelrecht sagen, ein Stück weit Abhilfe zu schaffen, also auch die deutschen Ziele einzuhalten. Und wenn man das in den Kontext jetzt auch stellt, den deutschen Waldbericht, und ich muss gestehen, also wenn Sie das jetzt gerade so wunderbar aufbereitet haben, wir haben doch beide in der Schule noch gelernt, der Wald ist CO2-Speicher. Jetzt hört man, dass er letztlich fast mehr, und so war es ja wohl, mehr CO2 abgibt, als er aufnimmt. Das ist dramatisch. Aber stellen wir das mal auch in den globalen Kontext des Weltwaldberichtes, der ja auch vor kurzem rausgekommen ist, dann sehen wir einen ungeheuren Verlust an Waldflächen, vor allem des tropischen Regenwaldes. Und das ist nun mal die Klimalunge dieser Welt. Das heißt, all diese Probleme, die wir uns gegenwärtig einhandeln, auch im Zuge einer immer größeren Verbrauchssituation auf der Welt, da sind wir nach wie vor die Hauptbeteiligten der Westen mit dem der Umwidmung von Regenwaldflächen zu Soja-Anbaugebieten, die Zunahme von Fleischverzehr. All diese Dinge schlagen so dramatisch zu Buche und konterkarieren natürlich die gegenwärtige Situation, in der man wirklich den Eindruck hat, der Seehofersche fatale Satz, die Migration ist die Mutter aller Probleme, die Grünen sind die gefährlichste Partei, so wird es dann von Sarah Wagenknecht, ist mittlerweile etwas, was grassiert und das macht ein Stück weit auch, ich glaube, den Fatalismus der progressiven Kräfte Lang, Kühnert aus, dass dieser Eindruck entsteht, wir sind ein Stück weit auch mit dieser Transformationskoalition, nicht zuletzt am Widerstand der FDP, die ständig quergeschossen hat, gescheitert, obwohl die Probleme dramatisch sind.
Ja, zumal sie vielleicht einfach gar nicht mehr so dramatisch erscheinen. Wir hatten das große Thema Waldsterben. Ja, das hat eine ganze Gesellschaft ja wirklich zutiefst verunsichert, weil es halt auch so brutal daherkam. Ne? Mhm. Der saure Regen damals, man sah einfach, wie kaputt und tot die Wälder sind. Das sieht man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so deutlich. Wobei, wenn man durch deutsche Mittelbürger, durch den Harz fährt, da sieht man, was der Borkenkäfer anrichtet. Aber abgesehen davon habe ich das Gefühl, wir haben leider Gottes eine gewisse Ökokrisenresilienz entwickelt. Und möglicherweise auch, weil diese Krise einfach so schleichend ist und so stetig voranschreitet. Zwar mit großen Ausschlägen. Wir haben die Fluten, wir haben die Hurricane-Saison, die viel stärker ausfallen in anderen Regionen der Welt mit vielen Todesopfern. Also es ist ja nicht undramatisch. Es sind ja häufig mehr Tote, als leider zu beklagen sind, wenn beispielsweise ein islamistischer Attentäter zuschlägt. Und nichtsdestotrotz ist dieser Teil Naturkatastrophe eben das, was die politische den politischen Handlungsdruck offenbar dann doch deutlich geringer erscheinen lässt.
Ja, absolut. Aber ich glaube, es liegt an der zweiten Erklärung, dem zweiten Teil, den Sie geboten haben. Ich glaube, es ist nicht die schleichende Entwicklung. Es ist gerade die Dramatik, die globale Dramatik, auch des Wissens darum. Es sind ja keine Naturkatastrophen. Wir wissen ja alle mittlerweile, es sind menschgemachte Katastrophen, die sogar mit dem Begriff Anthropozän ihre erdhistorische, erdgeschichtliche Dimension bloßgelegt haben. Also eine Entwicklung, die der Industrialisierung nicht zuletzt durch den Menschen geschuldet ist. Das wissen die Menschen in einem erheblichen Teil. Mhm. Ich glaube bloß, das Fatale ist, die Leugnerstrategien in zweifacher Hinsicht verfangen. Es ist gar nicht mehr die Leugnung der ganz banalen Art, die hauptsächliche ist, die da lautet, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel. Ich glaube, selbst ein Gros der AfD und Fraktion oder derer, die letztlich dem Klimawandel gleichgültig begegnen, sind gar nicht mal nur Leugner. Die zweite Adressierung verfängt viel mehr, die da lautet, was können wir denn machen? Mhm. Wenn die Chinesen, und leider ist es ja nicht falsch, die letztlich jetzt, wir erleben es ja auch lange schon, immer mehr in die Mittelschicht hineinwachsen und in gleichem Maße, völlig zu Recht und berechtigterweise an den Errungenschaften einer kapitalistischen Wirtschaft teilhaben wollen, also auch Fleisch verzehren wollen, wenn sie in dem Maße konsumieren, wie es übrigens die Amerikaner und wir als westlicher Teil, Amerikaner noch mehr als wir, in einem Übermaße tun, dann sind wir ein winziger Prozentsatz. Und diese 3%, die wir übrigens bis auf ein Drittel reduzieren müssen, wir verproduzieren unter Gerechtigkeitshaus, das Dreifache dessen, was wir, da sagt dann die Rechte, und das ist wahnsinnig verlockend, ach, wir lassen unseren Lebensstil, wie er ist, wir können es doch nicht richten. Und insofern, glaube ich, ist es eher die permanente Sichtbarkeit, die die Menschen eher dazu kommen lässt, wenn wir etwas machen, dann versuchen wir Nachhilfe zu schaffen, wir bauen die Dämme höher, aber Prävention mit den Investitionen ist dann nicht die Wahl, das Mittel der Wahl.
Vielleicht kann ich das Thema abschließen mit einem Vorschlag eines Mannes, der Sie sehr schätzt, Harald Schmidt. Der gesagt hat, wir bräuchten eigentlich drei Erden, um so zu leben, wie wir leben. Warum entwickeln die Forscher nicht einfach zwei weitere Erden?
Hat Schmidt gesagt.
Hat Schmidt gesagt.
So, Harald Schmidt eben. Das ist ja gut gemeint. Es ist aber nun leider nicht denkbar, nicht? Und das mag uns vielleicht der gute Elon Musk, den wir ja nun vor allem als Wahlkämpfer für Donald Trump in bezeichnender und entlarvender Weise erleben, der mag uns das vorschlagen, indem immer diese absurden Fantasien, wir machen uns einen Mars, wir schöpfen uns eine zweite Erde auf dem Mars. Das sind ja die Fantasien, die manche der Milliardäre wirklich haben, der Auswanderung auf andere Planeten. Es ist aber für uns leider nicht zu wollen. Und insofern muss ich gestehen, ich habe ein bisschen die Hoffnung, lange haben wir ja doch alle gedacht, das holt uns auch irgendwie nicht ein. Vielleicht ist die Dramatik, die so drängend wird und den Leuten doch Respekt einflößt dergestalt, dass sie es doch noch in Lebenszeiten erleben, vielleicht dann doch so groß, dass nochmal so etwas kommt wie eine ökologische Bewegung. Aber jedenfalls, die letzten 3 Jahre mit der Ampelregierung haben leider, mal hart gesprochen, die Grünen zu einer Paria-Partei gemacht, Söder keinerlei Koalition, Wagner, die schlimmste aller Parteien. Das ist Ausdruck eines Umkehr, eines Backlashs. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder drüber hinwegkommen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur in einer Woche, in der es Nobelpreise hagelt, also noch nicht die Verleihung, aber die Ankündigung, wer sie kriegt. Heute ist die Physik dran. Wir haben vor einer knappen Stunde erfahren, wer es ist, nämlich die Forscher John Hopfield und Jeffrey Hinton. So viel weiß ich. Albrecht von Lucke weiß wahrscheinlich auch nicht sehr viel mehr.
Der Physiker in meiner Familie ist mein lieber Bruder. Ich bin völlig ahnungslos und lausche jetzt mit großem Interesse.
Gut, also wenn wir jetzt bei einer anderen Sendung wären, können wir den Telefonjoker Ihren Bruder anrufen. Ja. Aber wir haben einen Telefonjoker sozusagen in der Leitung, nämlich unseren Kollegen Frank Grotelüschen. Und grüßen Sie mit der Frage, was haben die beiden denn erfunden?
Ja, also es geht um John Hopfield aus den USA, 88 Jahre alt, mittlerweile schon von der Princeton-Universität, und um Geoffrey Hinton, 76, also ein Stück jünger, aus Großbritannien, arbeitet aber in Kanada an der University of Toronto. Und die beiden haben ganz wichtige Grundlagen zur KI, zur künstlichen Intelligenz gebracht, und zwar schon in den 80er Jahren. Also wenn wir so von künstlicher Intelligenz sprechen, dann stecken da oft sogenannte neuronale Netze dahinter, also das sind spezielle Computerprogramme, die von der Struktur des menschlichen Gehirns inspiriert sind. Also in so einem Netz gibt es dann tatsächlich so künstliche Neuronen, und die sind miteinander vernetzt und die können sich gegenseitig beeinflussen. Ja, und das ist Entscheidende, das macht den Computer lernfähig. Also diese Verbindungen zwischen diesen künstlichen Neuronen, die können sich verändern, und zwar indem so ein Netzwerk trainiert wird. Ja, und die beiden Preisträger, also Hopfield und Hinton, die haben eben seit den 80er Jahren wichtige Arbeiten dazu durchgeführt. Und ja, man sieht ja, was draus geworden ist. Also Übersetzungssoftware, ChatGPT oder Gesichtserkennung beim Handy ist also aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken.
Tja, interessant, ne? Aber interessant vor allem auch, können wir gemeinsam drüber sprechen, Albrecht, Lücke, erstmal an Sie diese Frage, diese Zeiträume, die man dann ja doch überblickt, ne? Also Forscher im hohen Alter, die jetzt geehrt werden, die in den 80er Jahren auf Ideen kamen, als Computer so groß waren wie Kühlschränke und man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass sie irgendwann mal schlauer sind als wir.
Ja, unbedingt. Ich bin da sowieso sprachlos, weil ich all das nicht mitgemacht habe, wenn ich das so sagen darf. Der Computer, die Computer ist voll an mir vorbeigerauscht. Mein Bruder, von dem ich sprach, hat das genau mitgekriegt. Die Affinität dann auch und die frühe Spiel- und Codierung der ganzen Sachen. Ich finde das so spannend, auch an das, was ich gerade gehört habe. In der Hinsicht hat man ja den Eindruck, das wäre meine Frage an den Experten, dass eine gewisse Vermenschlichung ja der Computer stattfindet. Die KI in der Lage ist, mittlerweile menschliche Fähigkeiten zu generieren. Sie sagt das mit der Vernetzung, mit der Verkabelung und den neuronalen Netzen. Das finde ich ja das Spektakuläre. Und da hatte ich immer den Eindruck, das geschieht in letzter Zeit rasend schnell. Aber spannend ist es natürlich tatsächlich, dass das eigentlich ein Prozess von 40 Jahren war, der jetzt nobelpreiswürdig wird. Aber kann man das sagen? Ist das nicht? Das ist ja oft die Angst, die da im Hintergrund steht. Uns holen eines Tages die Computer vielleicht sogar ein und werden übermenschlich, aber in der Fähigkeit, auch menschliche Fertigkeiten, Fähigkeiten zu kreieren.
Stimmt beides irgendwie. Also im Grunde genommen, Sie kennen ja vielleicht auch noch irgendwie diese Computer aus den Science-Fiction-Filmen, zum Beispiel 2001 Odyssee im Weltraum. Mhm. Da kann man sich mit den Rechnern ja tatsächlich unterhalten. Ja, also ich muss nicht mehr irgendwie mit der Maus rumfummeln, ich muss nicht irgendwelche Befehle eingeben, irgendwelche speziellen Sachen machen. Ich kann dieser Maschine einfach sagen, was sie tun soll oder was ich wissen will. Ja, und zwar einfach mit Alltagssprache, nicht? Mhm. Bei Google muss ich ja mal so ein bisschen überlegen, was gebe ich da jetzt ein, damit ich die richtige richtige Antwort bekomme. Und das ist tatsächlich so eine Art Vermenschlichung, aber auch eine Art, finde ich, innovative und einfache Art, Computer zu programmieren und mit Computern zu kommunizieren. Also ich kann zum Beispiel mir was eine Frage stellen, zum Beispiel, was ist künstliche Intelligenz? Und dann gibt mir ein ChatGPT eine Antwort, die mir vielleicht zu technisch ist. Und dann kann ich einfach sagen, Mensch, ist mir zu schwierig. Macht's doch bitte etwas einfacher. Ich habe da nicht ganz so viel Angst davor, weil wenn ich mir vorstelle, diese Maschinen sind ja nicht wirklich intelligent. Was die ja im Grunde genommen nur machen, sie nehmen ein Wort und machen dann Statistik, reine Rechnerei. Was ist denn sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort, was dann kommt? Ja, also die Katze isst, meinetwegen, dann gibt es im Internet viele Sätze, die sagen, die Katze ist grau. Dann macht ihr, die Katze ist grau zum Beispiel. Ja, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Insofern sind da jetzt meine Bedenken, dass wir da jetzt irgendwie so eine Superintelligenz bald schon haben, sind jetzt nicht ganz so groß, aber ja, die Sache ist so dynamisch, muss ich sagen. Also so für die nächsten 5 oder 10 Jahre will ich da auch nicht meine Hand
überlegen. Aber es ist doch eine enorme narzisstische Kränkung, die ja viele auch gerade Publizisten erleben. Ich habe das gestehe, ich bin so weit davon entfernt noch immer. Ich habe mir dieses Gerät noch gar nicht angeschafft oder beziehungsweise diese Programme, die ja einen wirklich in Stand sind, sie haben so wunderbar beschrieben, Texte kreieren zu lassen, mit Korrekturen, mach noch das und jenes. Es bleibt ja so der Restbestand, das wird ja dann immer wieder gesagt, gerade so haben sie es auch dargestellt. Ich würde sagen, nicht intelligent ist es nicht. Intelligent ja, aber es fehlt der Rest der menschlichen Kreativität. Darüber rettet man sich immer noch ein bisschen. Die eigentliche menschliche Kreativität kann man wohl nicht frei erfinden. So,
ja, ne? Wobei da ja auch die Frage ist, inwieweit ist denn diese menschliche Kreativität überhaupt so genial oder ist nicht eigentlich das, was Frank Rothelü schon gerade beschrieben hat? Ja, also, dass auch in unserem Kopf überlegt wird, die Katze isst. Ja, ja, und dann gehen wir sozusagen unsere eigenen Erinnerungsvermögen durch und kommen erstaunlicherweise auf das Wort grau. Oder kommen vielleicht gar nicht so schnell auf das Wort grau. Wobei, Frank Rothelü, Sie haben ja Stanley Kubrick Odyssee 2001 angesprochen, der Computer-Hell, der ja dann letztendlich die Entscheidung trifft über die Menschenentscheidung hinaus, weil er nämlich Sorge hat, der Mensch könnte mich abschalten. Ja, also diese dystopische Sorge schwingt ja natürlich schon ganz massiv mit.
Ja, naja, also das auf jeden Fall. Es ist umstritten. Also zum Beispiel, sagen wir mal, gerade KI kann ja auch nützlich sein, in Anführungsstrichen, für Waffensysteme. Ja, also wir reden ja mehr und mehr über autonome Waffen, also Waffen, die ohne menschliches Zutun irgendwo hinfliegen, irgendwas tun, irgendwas erkennen und dann womöglich auch entscheiden. Das sind natürlich genau die Fragen, die ethischen Fragen, die sich da stellen. Das sind tatsächlich die Gefahren. Ich fürchte, man wird das einsetzen, weil es einfach militärisch gesehen einfach zu interessant ist. Ja. Also da geht es ja wirklich dann auch um eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld oder gegen Terroristen. Und wenn einfach eine Waffe besser ist als die andere, wird sie eingesetzt werden. Wenn es da wirklich mal schlimme Unfälle gibt, ja, dann würde man nochmal drüber nachdenken. Da muss man über Sicherungsmechanismen denken. Da muss man über einen roten Knopf denken, dass also letztendlich auch der Mensch die Entscheidung trifft. Also das sind jetzt alles Themen, die uns in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, ganz fürchterlich beschäftigen werden.
Es schont das eigene Menschen, weil ich sagte Menschen schon nicht, das ist falsch verstanden. Es schont das eigene Menschenmaterial, um es zynisch zu sagen, bei maximaler Vernichtung gegebenenfalls des anderen. Nicht? Das ist die Dramatik, die sich da auf dem Kampffeld abspielen könnte. Ne?
Eine Frage noch bezogen auch wieder auf das hohe Alter und die lange zurückliegenden Momente des Beginns dieser Forschung, die da jetzt auch ausgezeichnet wurde. Kann man das so sagen, dass eigentlich gerade die naturwissenschaftlichen Nobelpreise tendenziell immer mehr zu Lebenswerkpreisen werden? Man könnte ja auch überlegen, ja, also ich weiß nicht, woran Forscherinnen und Forscher gerade jetzt arbeiten, was vielleicht in 40 Jahren das nächste große Ding ist und dass man da schon einen gewissen Sensor hätte. Also anders gesprochen, dass jetzt die beiden Hopfield und Hinton, wenn die schon in den 80er Jahren dafür den Nobelpreis bekommen hätten, dann hätte das ja sehr prophetische Kraft gehabt.
Ja, aber das ist eine häufige Kritik am Nobelpreis, dass man auch sagt, man sollte doch eigentlich aktuellere Werke auszeichnen. Das ist auch dann und wann passiert, und zwar bei Errungenschaften, wo es einfach klar war, das ist jetzt tatsächlich eine wissenschaftliche Revolution. Also es wurde ja mal vor 12 Jahren das Higgs-Teilchen in der Physik entdeckt, und da gab es ein Jahr später dann den Nobelpreis. Also da passiert das. Ansonsten sagt sich das Nobelkomitee eher, wir warten erstmal ab, wie sich Sachen entwickeln und wollen dann auch tatsächlich Dinge honorieren, die wirklich auch einen großen Einfluss haben oder gehabt haben auf entweder die Gesellschaft oder eben auch auf die Wissenschaft, auf die Grundlagenforschung. Es gab in der Vergangenheit auch Nobelpreise, wo man voreilig irgendwelche Leute belohnt hat. Und das war nachher dann vielleicht nicht gerade ein Flop, aber da doch nicht ganz so wichtig. Ja. Und aus dieser Erfahrung wollten dann diese Leute aus dem Komitee wohl doch nicht machen.
Ja, interessanter Aspekt. Ich glaube, gerade beim Friedensnobelpreis, den wir ja am Freitag dann in seiner Verkündung, wer in diesem Jahr bekommt, erfahren werden, hat man das schon dann und wann erlebt. Heute ging es um den Physik-Nobelpreis. Der geht an John Hopfield und Jeffrey Hinton und informiert darüber, warum und wofür, hat uns Frank Grotisch. Einen ganz herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank an Albrecht von Lucke bis hierhin. Albrecht von Lucke ist mein Gastredakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ja, wir waren gerade nochmal bei diesem Gedanken, ja. Friedensnobelpreis, wie gesagt, am Freitag wird bekannt gegeben, wer den diesjährigen bekommt. Es ist eigentlich undenkbar, und damit bin ich beim Thema, das uns dieser Tage natürlich massiv beschäftigt, dass es irgendjemand sein könnte aus Israel von der palästinensischen Seite. Ich meine, wir erinnern uns, es gab die Preisträger Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Wir waren da an einem Punkt, der heute ja überhaupt nicht vorstellbar ist.
Ja, absolut nicht. Und Sie hatten gestern so eine schöne, kann man ja sagen, monothematische Sendung, die ganz dem Datum, auch zu Recht natürlich, dem 7. Oktober gewidmet war. Und eine Passage, das war der ganze Pessimismus, der zum Ausdruck kam, die Überlegung, wo sind denn die Friedensstifter? Ich muss auch gestehen, es wurde ja auch immer wieder jetzt gesagt, selbst die Zwei-Staaten-Lösung, die ja eigentlich die eigentlich zwingende fast ist, keiner der beiden Völker zum Glück ist doch verdrängbar. Warum sollte es auch so sein? Es muss eigentlich, so war der Gedanke ja auch von vornherein angelegt, die Möglichkeit beider Völker, der Palästinenser wie des jüdischen Volkes geben, dort auf dem Land zu leben. Aber die Lage ist auch ob der Ausbreitung der Siedlung so fatal, dass ich eine einzige Stimme dieser Tage gelesen habe. Das fand ich bemerkenswert. Ehud Olmert, der frühere israelische Ministerpräsident, der hatte eine Vorstellung, gemeinsam mit einem palästinensischen Kollegen, dass man ein Stück weit einen Tausch vornehmen müsse. Ein Teil der Siedlungsgebiete, Siedlungsgebiete, also im Westjordanland, die so dicht von Israelis besiedelt sind, dass eine Rückübersiedlung gar nicht denkbar ist. Man müsse diese im Tausch gegen israelisches Land Israel lassen und auf die andere Weise den Palästinensern etwas zukommen lassen, damit überhaupt an diesem Punkt es weitergeht. Und das ist ja meiner Meinung nach die Tragik. Wenn man so überlegt, dieser Tage, wenn wir darüber denken, wie überhaupt Frieden stattgefunden hat, die Rezeption auch hier auf deutschem Boden, war ja die ganze Zeit, das ganze Jahr über eine, die zunehmend auch in eine bipolare Richtung gehen kann, wenn man so sagen kann.
Ja, ich wollte, wenn ich da anknüpfen darf, gerade sagen, also wenn wir schon merken, wie unglaublich schwierig die Situation dort ist, wie wenig man auch angesichts des Leid, das sich beide Seiten zugefügt haben und weiterhin zufügen, wie schwierig der Verständnis ist, kann man möglicherweise nachvollziehen, aufgrund dieser Leitgeschichte, dass sich bei uns diese Debatten derart vertieft und polarisiert haben und eigentlich gar keine Versöhnung mehr möglich ist. Ich finde, das ist eigentlich, und wenn wir jetzt ein Jahr nach dem 7. Oktober sprechen, das Deprimierende, dass letztendlich diese Strategie des Terrors nicht nur dort aufgegangen ist, sondern sie ist international aufgegangen.
Absolut, absolut. Wir haben es am gestrigen Tage ja auch in Deutschland gesehen. Es gibt eigentlich während des ganzen Jahres kein Versuch, eine Gemeinsamkeit des Friedensappells zu stiften. Man könnte sich ja auch vorstellen, es gibt große Demonstrationen, die ganz dem Frieden gewidmet sind. Wir haben aber gestern wieder genau das Gegenteil im weiten Sinne erlebt. Wir haben eine Solidaritätsveranstaltung für Israel im Wesentlichen erlebt. Und auf der anderen Seite pro-palästinensische Demonstrationen mit den üblichen Ausfällen, dann auch zum Teil antisemitischer oder anti-israelischer Art. Dieses riesige Dilemma, dass man eigentlich doch, so würde man es sich wünschen, auch eigentlich in der Bewegung überwinden könnte, ist anscheinend, da haben Sie völlig recht, auch global kaum mehr möglich. Es gibt eine ungeheure Polarisierung und es fehlen genau diese Kräfte, die so den Anspruch haben der Überwindung der Gräben. Die sieht man eigentlich nicht.
Ich habe da eine große Befürchtung, auch gerade bezogen auf die deutsche Debatte, dass wir da auch möglicherweise einen Riss kriegen, der sich an den Generationen orientiert. Ich erlebe das am eigenen Küchentisch, ich auch von meinen Töchtern quasi als einer derjenigen gesehen werde, und da bin ich bei diesem Problem, dass dieser Kampf gegen den Antisemitismus, das klare Bekennen, immer stärker auch als ein politisch-medialer Elitendiskurs wahrgenommen wird. Das gilt für eine junge Generation zum Teil, das gilt aber auch, und das hat mich sehr eindrücklich bewegt, auch für muslimisch geprägte Migranten in Deutschland, die das Gefühl haben, da wird letztendlich eine tiefe Linie gezogen, die eine Bekenntniskultur erfordert, die natürlich auch vollkommen berechtigt ist. Also in Deutschland, wie könnten wir? Ja? Wie könnten wir sozusagen da nicht klar stehen und gleichzeitig aber natürlich gesellschaftliche Gräben vertiefen?
Ja, wir erleben das ja auch. Wir haben einen Sonderstatus der deutschen Debatte verglichen mit allen anderen westlichen Staaten. Das ist ganz eindeutig. Das ist dem Umstand geschuldet, dass der Holocaust hier stattgefunden hat. An Deutschen, von Deutschen an Juden verbrochen. Nur muss man eines sagen. Der Begriff der Staatsräson, der übrigens immer ein problematischer ist, der ja die politische Umdeutung gewissermaßen war, die Verantwortlichkeit für die Sicherheit Israels, ist natürlich, und das muss man sich schon bewusst machen, eigentlich damit auch eine Verpflichtung der Sicherheit der Palästinenser immer gleichzeitig. Denn wenn man dem israelischen Volk den Platz in Palästina gibt und gegeben hat, dann muss man natürlich aus deutscher Tradition eigentlich auch sagen, damit geht auch eine Verpflichtung des Schutzes der palästinensischen Seite einher. Insofern glaube ich, wird es darauf ankommen, eine natürlich, wie Sie sagen, viel diversere Gesellschaft, in dem auch Migrationsgemeinschaften zu uns gekommen sind, die sich auf diese deutsche Tradition der primären Verantwortlichkeit für das Judentum nicht vergattern lassen, weil sie sagen, wir haben auch noch eine andere. Die verlangen ihr Recht und sie verlangen es zum Teil auch zu Recht. Ich bin schon der Meinung, dass gestern ja auch es interessant war, es war zu Recht ein großes Erinnern an das Leid, das dem jüdischen Volk angetan wurde. Ein ungeheures Pogrom, das einzigartig ist nach 45 am 7. Oktober. Aber natürlich verlangt auch die andere Seite zu Recht ihr Recht, das ungeheure Leid der Kinder, der Frauen und Männer in Palästina zu sehen. Und ich glaube, die große Leistung wird darin bestehen, eine Gedächtniskultur, gerade mit Blick übrigens schon fast auf das kommende Jahr. Wir haben im nächsten Jahr 80 Jahre 1945, 40 Jahre übrigens interessanterweise nach der großen Rede von Richard von Weizsäcker. Also eine ganz andere Zäsur, das sind auch generationelle Abfolgen. Es wird die große Errungenschaft oder die Leistung sein müssen, dieses andere migrantische Erinnern und das Leid, die Leiterfahrung einzubauen in eine neue Erinnerungskultur in Deutschland, die das Verbrechen, das deutsche Verbrechen am Judentum auf der einen Seite sieht und auch den Hinzugekommenen klar macht, aber die nicht übersieht, welches Leid auch dem palästinensischen Volk dort angetan wird. Das ist die große Herausforderung.
Aber ich meine, Luca, das ist die große Herausforderung eines unserer Themen heute, das wir besprochen haben im Deutschlandfunk Kultur. Ich glaube, in der SPD würden viele fragen, ja, was würde Willi jetzt tun? Und damit bin ich bei dem, was ich vorhin angedeutet habe. Heute, vor 32 Jahren, ist Willi Brandt nämlich gestorben. Am 8. Oktober 1992.
Das führt einen jetzt ja wirklich fast. Also das ist schon erstaunlich, weil da sieht man natürlich, da wird man wehmütig, weil man wirklich sagen muss, ich will das gar nicht überironisieren, aber wenn wir uns die SPD zu Seiten Willy Brandts anschauen, Hunderttausende sind wegen Willy Brandt in die SPD eingetreten. Ich kann mich an den Trauermarsch damals noch erinnern, da war ich ein paar Jahre erst in Berlin. Heute würde man sich manchmal wünschen, in diese SPD würden ein paar, trotz vielleicht Olaf Scholz oder ja, wenn es denn nur ein bisschen mehr Begeisterung gäbe, eintreten. Ich glaube, Kevin Kühner, mit dem wir angefangen haben, war ja einer derjenigen, ja, ich weiß nicht, ob er aus der Erzählung von Willy Brandt eingetreten ist, aber der jedenfalls einer war, der viele Junge angeschiftet hat, vielleicht auch in die SPD einzutreten.
Ja, das ist wahr. Felipe González, der spanische Ministerpräsident, der hat damals Willy Brandt im Reichstagsgebäude verabschiedet mit den Worten Adios, amigo. Das tue ich jetzt auch. Adios, amigo, Albrecht von Lucke.
Lieber Kabinett, danke für heute. Welche Freude. Ich bedanke mich. Danke. Auf bald.